kommen. Und wir ehren dich heute Morgen. Tu du unter uns, was du tun möchtest. Zu deiner Ehre. Amen. Nehmt sehr gerne Platz und einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Bevor wir in den heutigen Predigtext starten, darf ich euch noch ganz kurz erzählen. Letzte Woche Mittwoch war ein Highlight. Einige von euch waren da, viele waren nicht da. Das nächste Mal solltet ihr nicht verpassen. Vertiefungsabend zu der Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Wir hatten unseren ersten Vertiefungsabend, den hat unser Gemeindeleiter Michael Becker gemacht, und zwar zum Thema der Gabe der Sprachenrede und des Sprachengebets. Und wir werden in Kürze am 11. März, das ist auch wieder ein Mittwoch, einen weiteren Vertiefungsabend haben, den werde ich leiten. Und da werden wir in die Vielfalt der Geistesgaben eintauchen. Und ihr seht schon, das ist Teil 1 von 2, weil das wirklich so ein großes Thema ist, dass wir uns das Ganze ein bisschen aufteilen müssen. Herzliche Einladung dazu. Ich glaube, es lohnt sich. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, im Anschluss an den Vortrag ein paar Fragen zu stellen. Also sei sehr, sehr gerne mit dabei. Und dann habe ich noch eine Einladung, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Und zwar werden wir morgen in einer Woche einen Gebetsabend haben, hier in diesen Räumlichkeiten, und zwar mit niemand Geringerem als Dr. David Thomas. Dr. David Thomas ist ein Mentor von mir und ich durfte ihn vor, ich glaube, 2 Jahren kennenlernen. David Thomas kommt aus Asbury, das ist in Kentucky, und Kentucky liegt in den Vereinigten Staaten. Vielleicht klingelt es bei diesem Namen bei einigen von euch, wenn nicht, kein Problem. Vor ziemlich genau 3 Jahren gab es in Asbury, das ist so ein richtig kleines Provinzkaff, mitten auf dem Land, da gibt es so ein kleines College mit einer kleinen Bibelschule, und dort gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die führte dazu, dass gefühlt das komplette College für 16 Tage und Nächte durchgehend gebetet hat. Und Leute aus der ganzen Welt sind dorthin, weil sie merkten, die Gegenwart Gottes ist dort so spürbar und so greifbar. Und David hat das Ganze im Hintergrund begleitet und mitgeleitet. Er stand nicht selbst im Rampenlicht, sondern er hat geguckt, dass die Leiter, die dort sprechen und im Rampenlicht stehen, dass die, bevor sie die Bühne betreten, alles vor Gott abgelegt haben, was irgendwie behindern könnte. David hat eine Doktorarbeit geschrieben über die letzte große Erweckung hier im Westen. Das war in Schottland in den 50ern. Und es ist ein Mann des Gebetes. Ein anderer Freund von mir, der ihn auch kennt, der sagte mal, David bringt nicht die Challenge, David ist die Challenge. Und es ist wirklich so. Er wird an diesem Tag hier sein und er wird mit uns über das Thema Fürbitte sprechen. Und ich kann dir versprechen, es wird ein richtig guter Abend. Wir werden über Fürbitte hören und dann werden wir natürlich Fürbitte tun. Wir werden beten für unsere Kirche und für das, was Gott uns aufs Herz legen möchte. Okay, Werbeblock vorbei. Danke fürs Zuhören. Jetzt wollen wir in den Predigtext starten und davor möchte ich gerne beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und wir wollen dein Wort ehren heute Morgen. Und deswegen bete ich, sprich du durch dein Wort, öffne unsere Herzen, gib uns Fokus, gib uns Wertschätzung, gib uns Glauben für dein Wort. Amen. Wir lesen gemeinsam aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an! Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte mit Petrus und Johannes. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Und als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen. Das ist das Wort Gottes. Wir sind mitten in einer Predigtserie, die haben wir genannt Church on Fire. Es ist nichts anderes als ein chronologischer Gang durch die Apostelgeschichte. Eine Kirche, die durch die Kraft des Heiligen Geistes brennt und liebt und sich ausbreitet. Und wir haben schon Predigten gehört über Pfingsten, über die letzten Worte von Jesus. Wir haben die Pfingstpredigt gehört von Petrus an zwei Stellen sogar. Und wir hören davon, es gibt viele Bekehrungen. Dann haben wir über das Leben der ersten Gemeinde gehört in der letzten Woche. Und jetzt ist dieser Predigttext wie so ein Zoom-in in eine konkrete Situation. Es ist eine von vielen konkreten Situationen. Und was geschieht jetzt hier? Man könnte sagen, das, was in Apostelgeschichte 2 verheißen wird, beziehungsweise von dort grob gesprochen wird, das bekommt jetzt hier Fleisch, könnte man sagen. Es ist ein erster konkreter Fall davon, dass Zeichen und Wunder durch die Hand der Apostel geschehen. Der Aufbau von diesem Text, den wir gerade gelesen haben, der gleicht auf verblüffende Art und Weise den Wundererzählungen aus den Evangelien. Also wir haben eine Situation, die wird beschrieben, dann findet eine Begegnung statt, dann findet die Zeichenhandlung statt, also jemandem werden die Hände aufgelegt oder dergleichen, dann geschieht ein Wunder und die Menge, die drumherum steht, ist völlig baff. Dann kommt häufig eine Predigt, weil die Leute hören jetzt zu, nachdem sie das Wunder gehört haben, und dann kommt Widerstand. Genau so war es häufig bei Jesus. Und genau so ist es auch hier. Und was Lukas uns sozusagen wie so eine Art Muster klar machen möchte hier ist, Petrus und die anderen Apostel, sie tun jetzt genau das, was Jesus auch tat. Aber ganz ausdrücklich im Namen von Jesus. Und das ist der zentrale Punkt. Jesus ist nicht Vergangenheit. Jesus ist nicht Vergangenheit, sondern er ist gegenwärtig wirksam durch seine Zeugen. Und soll ich euch was sagen? Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gar nichts. Also, lasst uns diesen Text Stück für Stück auseinanderpflücken und eintauchen. Wir fangen mit Vers 1 an. Hier heißt es, sie gehen zur Stunde des öffentlichen Gebets zum Tempel. Das war was ganz Normales. Wahrscheinlich war es zur Zeit des Nachmittagsopfers und da gab es immer eine Gebetszeit, die dazugehörte. Also man könnte sagen, das war so das, was wir heute vielleicht stille Zeit nennen würden. Ein ganz normaler Rhythmus von den Aposteln. So, und dann gehen wir weiter zu Vers 2. Und hier wird jetzt dieser Mann beschrieben. Und dieser Mann wird beschrieben als von Geburt an gelähmt. Man könnte sagen, der Schwierigkeitsgrad für das, was hier passieren muss, könnte nicht größer sein. Der ist nicht vor kurzem hingefallen und hat sich ein Bein gebrochen. Nein, der ist von Geburt an gelähmt. Und wenn man ehrlich ist, trauriger geht es eigentlich nicht. Es ist nicht eine vorübergehende Einschränkung, sondern es ist das Schicksal dieses Mannes, das hier beschrieben wird. Ein Leben in absoluter Abhängigkeit. Und deswegen finden sich hier auch diese Passivformen. Also er wird herbeigetragen. Er trägt sich nicht selbst herbei, sondern braucht andere, die das mit ihm tun. Man setzt ihn hin, das geschieht ihm. Dieser arme Mann hat sein Leben überhaupt nicht in den eigenen Händen. Und dieser Mann bittet jetzt um Almosen. Er sitzt da an einer strategisch klugen Stelle und er wird sozusagen getragen von der jüdischen Community. Almosen waren ein wichtiger und verdienstvoller Akt der Barmherzigkeit, auch schon damals, für die Juden. Aber ich finde, es ist im übertragenen Sinne auch ein krasses Bild für einen Menschen, der verloren ist. Er sitzt sozusagen am Eingang des Heiligtums, in das er aus eigener Kraft nie wirklich hereinkommen kann. Es ist in meinen Augen wie so ein Bild für das Leben in dieser gefallenen Welt. So viele Menschen tragen etwas mit sich herum und sie können es aus eigener Kraft nicht hinter sich lassen. Und nun kommt es zu dieser Begegnung. Nun kommen Petrus und Johannes. Und ich musste so darüber nachdenken, jetzt kommt es zu dieser Begegnung und Petrus und Johannes, die sind jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht großartig bekannt und die sehen auch nicht besonders aus. Das sind zwei einfache Fischer. Und was hat dieser Bettler wohl gedacht, als er sie gesehen hat? Wie weit geht wohl der Vorstellungshorizont dieses Bettlers? Was hält er wohl für möglich? Gefangen in seinen Möglichkeiten sitzt er da und er guckt, er sitzt ja auf dem Boden. Auf Augenhöhe sieht er nur noch offene oder leere Hände. Er sieht wahrscheinlich gar keine Menschen mehr. Er sieht einfach nur, ah, hier gibt mir jemand etwas. Hier bekomme ich etwas. Das Mittagessen ist gesichert. Das Abendessen ist gesichert. Und Petrus reißt ihn raus aus diesem Trott. Und er ruft ihn in eine Begegnung auf Augenhöhe. Er sagt, sieh uns an, guck mich an. Und in dem Moment kann er sich natürlich immer noch nicht mehr vorstellen als den Standard, den er sonst auch bekommen hat. Und dann sagt Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich finde, das ist ja ein atemberaubender Satz. Diesen Mut muss man irgendwie erstmal haben. Das ist das, was ich nicht habe. Das, was du willst, habe ich nicht. Ich habe was viel Besseres für dich. Und zwar Heilung. Heilung im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus, dem Messias. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das war keine Zauberformel, die der hier ausgesprochen hat, die man so ganz mechanisch, automatisch einfach sagen konnte und dann passierte irgendwas. Sondern das war ja eine klare, man könnte sagen, agentive Vollmacht. Petrus war beauftragt worden. Und die Vorgehensweise ist interessanterweise bei Petrus genau dieselbe wie bei Jesus. Jesus, wenn er Menschen geheilt hat, wie hat er das gemacht? Er ist hingegangen und hat gesagt, sei geheilt. Im Namen des Vaters, sei geheilt. Was macht Petrus? Im Namen von Jesus, sei geheilt. Da ist keine Bitte, da ist einfach ein Ausspruch. Und was ich für mich jetzt hier schon mitnehme, ist, wenn wir Heilung in unserer Kirche erleben wollen, dann muss ich beauftragt sein. Darum lohnt es sich, glaube ich, immer, Gott auch zu fragen, was willst du? Was ich nicht sage, ist, dass wir nicht mehr für Heilung beten sollen. Das sollen wir auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir vorher fragen, Gott, was willst du tun? Später macht Petrus ganz klar deutlich, das, was hier geschehen ist, ist kein Zaubertrick gewesen. Das ist nicht meine Kraft gewesen. Er sagt in Vers 12 und 13 folgendes, ihr Männer Israels, warum seid ihr so überrascht? Was seht ihr uns so erstaunt an? Denkt ihr vielleicht, wir hätten es mit eigener Kraft oder Gottesfurcht zustande gebracht, dass er jetzt gehen kann? Nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, der auf diese Weise seinen Diener Jesus verherrlicht hat. Nicht eigene Kraft, nicht eigene Technik, sondern Jesus ist der Handelnde und Glaube ist der Schlüssel. Das ist kein Automatismus des Heiligen Geistes, das ist treue Abhängigkeit. Im Übrigen will ich nur kurz noch in Klammern hinzufügen, wie Petrus hier reagiert, das ist keine Absage an materielle Hilfe. Also wenn dich jemand um etwas bittet, dann sag nicht jedes Mal, nein, das habe ich nicht, aber ich bete jetzt für dich. Nein, nein, wir dürfen beides tun. Ich glaube wirklich, dass Petrus und Johannes nichts hatten. Aber wir sollen bereit sein zu geben. Und was passiert jetzt? Jetzt hat er gebetet und dann fasst er seine rechte Hand und half ihm auf. Und sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Sofort wurden die Füße, merkt ihr was, das ist schon wieder ein Passiv. Gott ist der Handelnde. Nicht der Mann, nicht Petrus, sondern Gott ist der Handelnde. Und es geschieht sofort und es geschieht vollständig. Und wir lesen dann später weiter. Er steht nicht nur, sondern er geht und er fängt an zu springen. Das sind alles Verben, um klarzumachen, das ist jetzt hier nicht nur ein bisschen besser, es ist komplett verändert. Der Mann ist total und komplett wiederhergestellt. Und was ist die Folge? Der Mann geht mit ihnen in den Tempel und was tut er dort? Er betet an. Was für ein herrliches Bild. Vorher war er nicht in der Lage, das zu tun. Aber durch die Gnade Gottes wird dieser Mann geheilt und tritt sozusagen sichtbar in diesen Tempel ein. Er tritt ins Leben ein. So, und das bleibt auch nicht verborgen. Die ganze Menschenmenge sieht ihn dort herumlaufen. Und irgendwann checken sie, das ist ja der Typ, der sitzt da doch schon seit Jahrzehnten. Wie kann das denn sein? Und dann springt er gerade freudig an ihn vorbei und jubelt. Gott ist gut, Gott ist gut. Alle erkennen ihn wieder und keiner kann es leugnen. Keiner kann sagen, Fata Morgana und so. Nein. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Im ganzen Kontext der Apostelgeschichte. Die Menschen, die dort im Tempel sind, das waren alles Juden. Sie hatten einen jüdischen Vorstellungshorizont. Der jüdische Vorstellungshorizont war geprägt von den Schriften des Alten Testaments. Bei ihnen hätte eigentlich alles klingeln müssen. Ihnen hätte eigentlich klar werden müssen, was das bedeutet, dass der da gerade rumspringt. Denn schon bei Jesaja, hunderte Jahre vorher, liest man genau davon, dass sowas passieren würde. Da heißt es im Kapitel 35, der Lahme wird springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Land. Vier Unmöglichkeiten, allein in diesem Vers. Aber all das wird möglich, wenn die Zeit anbricht, die Gott versprochen hat. Lukas macht sehr deutlich, in Jesu Namen bricht das Heil Gottes an, wie es die Propheten angekündigt haben. Und die Leute checken es nicht. In dem 11. Vers heißt es dann, der Gehalte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Und als Petrus die vielen Menschen sah, fing er an, zu ihnen zu sprechen. Und jetzt folgt die Predigt. Die Menschen sind offen. Aber wisst ihr, und die Menschen sind am Staunen, denen steht der Mund offen. Aber wisst ihr was? Staunen reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn du das volle Leben mit Gott willst, dann musst du mehr tun als staunen. Du musst beginnen zu glauben und zu vertrauen. Und deswegen ist diese Predigt so wichtig. Das Wunder allein reicht nicht. Das führt noch niemanden in eine andere Richtung. Es braucht die Predigt von Petrus. Was Lukas hier beschreibt, in meinen Augen, das ist einerseits eine Geschichte, aber es ist viel mehr als eine Geschichte, es ist eine Einladung. Eine Einladung an uns alle, Jesus als den gegenwärtig Wirkenden kennenzulernen. Nicht den, der irgendwann mal gewirkt hat, als er als Mensch auf dieser Welt unterwegs war, sondern der jetzt in der Kraft seines Geistes wirkt. Und deswegen möchte ich gerne jetzt mit euch, nachdem wir diesen Text angeguckt haben, 5 Fragen für uns klären, zum Abschluss dieser Predigt sozusagen. Und die erste, die wir uns wahrscheinlich als allererstes stellen und auch am häufigsten, geht das heute noch? Kann Gott so etwas heute noch tun? Wisst ihr, ich bin so groß geworden, dass Gott sowas heute nicht mehr tut. Das war alles damals. Damals, als wir noch nicht die Bibel hatten. Aber jetzt, wo wir die Bibel haben, brauchen wir ja diese ganzen Zeichen nicht mehr. Weil wir haben ja die Bibel jetzt. Und da können wir jetzt Gott drin erleben und finden. Das ist eine nette Argumentation, die ist leider Quatsch. In meinen Augen. Es steht nirgendwo, dass Gott jemals aufgehört hätte, so zu wirken. Jeder, der was anderes behauptet, der soll das bitte begründen. Und an der Bibel kannst du es nicht begründen. Ich hatte vor einigen Jahren ein Knieproblem. Und ich war beim Arzt und der hat da so ein bisschen rumgefummelt. Und also kein Problem, alle Bänder noch dran, mach weiter. Das gibt sich dann bestimmt. Und ich machte weiter und der Schmerz blieb. Also ich konnte joggen gehen und so weiter. Und ich habe da gerade das Joggen entdeckt. Das heißt, ich war viel joggen. Und der Schmerz blieb. Und ich merkte, umso mehr ich joggen war, umso besser ging das mit dem Schmerz. Deswegen war ich viel joggen. Immer wenn ich weniger joggen war, wurde es schlechter. Das habe ich über ein Jahr gemacht. Und dann merkte ich, es wird jetzt doch schlimmer. Dann bin ich nochmal zum Arzt, zu einem anderen Arzt. Und der hat mich zum MRT geschickt. Und dann haben die ein MRT gemacht. Das dauert ja immer alles recht lange. Und dann gehe ich mit dem MRT zum Arzt. Und dann sagt er mir, Herr Ronsdorf, es tut mir sehr leid, aber Sie haben in Ihrem Knie einen Knorpelschaden 4. Grades. Den haben Sie sich jetzt da reingelaufen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass der eine Arzt mir sagt, du mach einfach, und der nächste sagt, dein Knie ist jetzt so kaputt, du kannst wahrscheinlich nie wieder wirklich joggen gehen. So bin ich zum Rennradfahren gekommen, wovon ich heute ein großer Fan bin, weil das kann man machen mit kaputten Knien. Und das habe ich dann gemacht und ich habe für mich beten lassen. Ich habe solche Predigten gehört wie heute und habe für mich beten lassen. Ist nie irgendwas Besonderes passiert oder so. Und nach 2 Jahren glücklichen Rennradfahrens habe ich mir gedacht, das Knie tut jetzt nicht mehr weh. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch mal joggen gehen sollte. Ich weiß nicht, ich kann ja noch mal, bin ich noch mal zum Arzt. Dann hat er gesagt, brauche ich jetzt nicht angucken, machen wir erstmal MRT. Keine Ahnung, 70 Jahre vergangen, nein, ein paar Wochen vergangen bis zum MRT. Ich mit dem MRT wieder zum Arzt. Und dann guckt er mich an und sagt, warum sind Sie noch mal hier? Ich sage, ja, weil ich habe so einen Knorpelschaden 4. Grades und so weiter. Wie, was für Knorpelschaden 4. Grades? Ja, ich habe, also vor 2 Jahren, MRT, Knorpelschaden 4. Grades und so weiter. Sind Sie sich sicher? Ja, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Gucken Sie doch, die haben doch die Datei, Sie können doch nachgucken. Also ich kann hier nichts sehen von einem Knorpelschaden 4. Grades. Wenn Sie mir das jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich nicht mal gewusst, dass Sie das gehabt haben. Und eigentlich finde ich das ziemlich komisch, weil eigentlich Knorpelschaden, der bleibt. Der repariert sich nicht von selber. Ich sage, sind Sie sicher? Ich bin da rausgegangen und ich habe gedacht, ich habe das immer nur irgendwo gehört. Geschichten über Heilung. Und ich konnte das selber nicht glauben. Gott hat mein Knie geheilt. Das hätte man, das geht nicht. Und ich habe 2 Fotos als Beweis. Kann ich dir gerne geben, wenn du die haben willst. Ich konnte es, ohne die Fotos hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Gott heilt heute noch. Lass dir nichts anderes erzählen. Gott heilt heute noch. Das bedeutet, die Apostelgeschichte Das ist kein Sonderzeitalter für das ganz besonders starke Wirken des Heiligen Geistes, sondern das ist ein Blueprint dafür, was wir für einen Erwartungshorizont haben sollten. Es ist ein Erwartungshorizont dafür, womit wir rechnen sollen in unserer Kirche. Also dürfen wir ganz realistisch erwarten, dass Jesus heute noch heilt, als Zeichen seiner Gegenwart. Nächste wichtige Frage: Wer kann so handeln wie Petrus oder Johannes? Ich glaube, derjenige, der von Gott beauftragt ist, der von ihm abhängig ist und der ihm gehorsam ist. Wir sehen das am Beispiel von Petrus. Da ist die direkte Beauftragung durch Jesus. Haben wir mehrere Belegstellen in den Evangelien, wo Jesus klar zu seinen Jüngern sagt, geht los und macht die Menschen gesund. Vollmacht in diesem Sinne ist praktisch eine delegierte Autorität. Jesus sagt, ich habe Autorität und ich gebe euch Autorität, das zu tun, was ich getan habe. Beauftragt. Dann ist Petrus abhängig, statt sich selbst zu vertrauen. Er sagt das selber, ich habe euch die Verse vorgelesen. Er sagt ganz klar, ich bin das nicht. Er ist das. Es ist seine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Und dann hält Petrus sich, so glaube ich, an das Vorbild seines Meisters Jesus. Und er handelt nur dann, wenn er glaubt, dass er handeln soll. Er ist Gott gehorsam und er versucht wahrzunehmen, Gott, was möchtest du tun? Er nimmt sich Jesus zum Vorbild, der selbst sagt, ich versichere euch, der Sohn, also Jesus selbst, kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Keine Alleingänge, sondern Abhängigkeit. Nachfragen, hinhören. Und auch wenn man vielleicht nach dieser Geschichte in Apostelgeschichte 3 denken könnte, dass der Schlüssel die Methode ist, das ist nicht so, glaube ich. Der Schlüssel ist Autorität und nah bei Gott sein. In Apostelgeschichte 3 wird keine besondere Technik beschrieben. Petrus gebietet im Namen Jesu, geh. Das ist jetzt nicht das klassische Heilungsgebet. Aber wir sollten nicht denken, dass das jetzt der Standard ist, der alleine funktioniert. In Apostelgeschichte 28, selbes Buch der Bibel, ein anderer großer Mann Gottes, Paulus, er möchte auch dafür sorgen, dass jemand gesund wird und er tut es auf eine andere Art und Weise. Er tut es so. Er betete und legte ihm die Hände auf und heilte ihn. Er betete. Beten heißt mit Gott reden. Beten heißt nicht befehlen. Ich glaube, was wir mitnehmen sollen, ist, es gibt keine Einheitsmethode. Wir sollen beten und wir dürfen, wenn wir diese Autorität haben, in Autorität sprechen. Entscheidend ist nicht die Form. Entscheidend ist, wer handelt. Und das sollte Christus sein. Und darum ist die Beziehung zu Christus so entscheidend. Im Namen Jesu ist keine Zauberformel. Im Namen von jemandem zu sprechen, heißt in Übereinstimmung mit dem, was Jesus möchte, unter seiner Autorität, als sein Gesandter. Darum funktioniert Name, im Namen von Jesus zu sprechen, funktioniert ohne Beziehung oder ohne Auftrag nicht. Auch dafür gibt es ein sehr drastisches Beispiel, nämlich die Söhne des Skephas, auch in Apostelgeschichte. Von denen heißt es, dass sie das so gemacht haben. Die haben zwar nicht wirklich an Jesus geglaubt, aber die haben gesehen, was für Wunder passieren, wenn die Leute von Jesus unterwegs sind. Und dann haben sie einfach gesagt, ich beschwöre euch, beim Jesus, den Paulus verkündigt. Und wer die Geschichte kennt, weiß, was dann passiert. Die werden richtig vermöbelt, weil das nicht funktioniert. Der böse Geist, der in diesem Menschen war, für den sie da freimachen wollten, der sagte, also Jesus kenne ich, Und Paulus kenne ich auch, aber wer seid ihr? Was habt ihr mit denen zu tun? Also wir merken, es geht nicht um den Namen, sondern es geht um die Beziehung. Also deswegen würde ich wirklich sagen, nicht einfach drauf los, standardmäßig, sondern tatsächlich erst innehalten und fragen, Gott, was ist dein Wille, was möchtest du tun? Und dann wahrnehmen und warten. Vielleicht offenbart Gott etwas. Vielleicht gibt es etwas, was zwischen einer Person und Gott steht und das soll ans Licht kommen. Hier geht es darum, dass Gott uns, glaube ich, immer in mehr einladen möchte als nur in Anführungszeichen in Heilung. Und dann handeln wir, dann beten wir, dann sprechen wir seinen Willen aus. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist immer gut, für Heilung zu beten. Das sollt ihr nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es ist gut und sinnvoll, Gott auch zu fragen, was möchtest du, Herr? Und jetzt kommen wir zu der schwierigsten Frage bei dieser ganzen Thematik, nämlich warum heilt Gott nicht immer? Warum heilt Gott nicht immer? Ich gliedere das mal auf in zwei kleinere Fragen. Will Jesus grundsätzlich heilen? Ja. Ja. Wir lernen ihn als genau so einen kennen. Er kommt auf diese Welt und er ist reihenweise am Heilen. Er offenbart Gott, wie Gott ist. Er hat Mitleid. Und er bekämpft die Folgen der Sünde, die Menschen gefangen hält, die Menschen krank macht. Das ist sein Charakter. Und er wird alle heilen, spätestens wenn er wiederkommt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber heilt Jesus immer schon jetzt? Nein. Und das ist hart für uns. Es ist kein Automatismus, man weiß es nicht. Tut er es nicht. Wisst ihr, selbst im Neuen Testament lesen wir davon, dass nicht alle geheilt werden. Sogar die Hauptfiguren. Wir lesen von Paulus, der von einem Pfahl in seinem Fleisch spricht, den Gott ihm nicht wegnimmt, obwohl er darum bittet. Wir lesen in einem Brief an Timotheus davon, dass Timotheus heftige Magenprobleme hatte, die scheinbar auch geblieben sind. Wir lesen von einem Diener von Paulus, von Trophimus, der krank bleibt, obwohl für ihn gebetet wird, der fast stirbt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, wir leben in einer Zwischenzeit. Das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, ist nahe, aber es ist noch nicht ganz da. Diese Welt ist noch nicht wiederhergestellt. Diese Welt leidet immer noch unter den Folgen der Sünde. Gott wird sie ganz beseitigen. Wird ist eine Zukunftsform. Es ist jetzt noch nicht der Fall. Und wir erleben es hier und da, dass die Zukunft in die Gegenwart hineinbricht, wenn Gott handelt, wenn Gott Wunder tut, wenn die Dinge so geschehen, wie sie in seinem Reich geschehen. Aber das ist nicht automatisch der Fall. Und deswegen ist die vierte Frage, und ist auch eine ganz wichtige Frage, was, wenn nichts passiert? Wie gehen wir denn damit um, wenn wir erleben, dass Gott nicht heilt, obwohl wir dafür beten? Ich glaube, es ist als allererstes hilfreich, dass wir erstmal ehrlich werden und einfach zugeben, das kann passieren. Das kann passieren. Das ist einem Paulus passiert, einem Timotheus passiert, das wird auch uns passieren. Das liegt nicht daran, dass du zu wenig glaubst oder sowas. Es ist enttäuschend, wenn das so ist. Und das dürfen wir auch sagen, dass wir enttäuscht sind. Es ist wichtig, dass wir das aussprechen und nicht einfach wegbügeln mit irgendeiner geistlichen Floskel. Reif zu beten bedeutet, zu wissen, Gehorsam ist meine Verantwortung und das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Und bei diesem Thema Heilung und Umgang damit, wenn nichts passiert. Es ist ja sehr existenziell. Und dann entsteht schnell Druck und Scham. Vielleicht hast du das selber sogar schon erlebt, bei dir selbst oder bei jemandem, den du kennst. Man fragt sich, woran liegt es jetzt, und man sucht nach einer Lösung. Und dann kommt man manchmal auf Gedanken, die vielleicht nicht so sinnvoll sind. Darum lass uns mal folgende Sichtweisen ein bisschen korrigieren. Wir sagen nicht, wenn ich es stark genug ausspreche und glaube, dann wird Gott handeln. Das weißt du nämlich nicht. Es ist nicht deine Verantwortung, das zu wissen. Was wir sagen ist, ich bete im Glauben und ich bitte Gott um Glauben, aber ich lasse dabei Gott Gott sein. Und wir sagen auch nicht, wenn nichts passiert, dann ist dein Glaube zu klein. Das ist nicht das, was wir in dieser Kirche sagen. Sondern wir sagen, wir messen uns hier nicht gegenseitig. Wir können nämlich nicht in den anderen reingucken. Wir tragen uns gegenseitig zu Jesus. Das ist das, was wir tun. Und wir beten, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir zu vertrauen, weil ich bin nicht stark genug. Wir beten also erwartungsvoll, aber wir bleiben dabei demütig und wir lassen auch niemanden allein. Vielleicht nochmal zu der Frage, warum geschieht manchmal nichts? 3 Punkte. Obwohl 2 Punkte, einen habe ich euch schon ein bisschen vorweggenommen. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist souverän. Gott ist souverän und seine Wunder sind ein Geschenk an uns. Es ist nicht ein Anspruch, den wir besitzen ihm gegenüber. Es ist ein Geschenk. Es ist sein gnädiges Handeln an uns, seine Barmherzigkeit, seine Entscheidung. Wir können uns das so ein bisschen so vorstellen wie mit den Geistesgaben. Da sagt Paulus auch dazu, er teilt die Gaben so aus, wie er will. Nicht wie wir wollen oder nicht wie wir kalkuliert haben. Und ähnlich ist es, denke ich, auch hier. Heilung ist keine mechanische Technik. Ich glaube, ich habe das heute schon oft genug gesagt. Heilung geschieht in Beziehung. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Darum lasst uns aufhören, Menschen unter Druck zu setzen, wenn es um Heilung geht. Auch wenn uns das schwerfällt. Lasst uns lernen, diese Spannung gemeinsam auszuhalten. Wisst ihr, mein Knie wurde geheilt. Und dafür preise ich Jesus. Aber seitdem ich meine Frau kenne, sind bald 10 Jahre, leidet meine Frau an einer chronischen Krankheit, die sie enorm einschränkt. Und die hat Gott noch nicht geheilt. Wo ist der Unterschied zwischen uns beiden? Ich könnte ihn dir nicht nennen. Meine Antwort ist, ich vertraue, auch wenn ich nicht verstehe. Ich vertraue Gott, weil er ist vertrauenswürdig. Er hat schon so oft unter Beweis gestellt, dass er unser Vertrauen verdient, dass er glaubwürdig ist. Und auch wenn ich das nicht verstehe, werde ich ihm auch hier vertrauen, weil er gut ist. Meine letzte Frage für heute. Kann Heilung durch dich geschehen? Auf jeden Fall. Es liegt nicht in unserer Hand, aber es kann geschehen. Ich würde sagen, auch wir sind beauftragt zu beten. Ausnahmslos. Keiner, der hier sitzt, kann sich da rausnehmen. Jeder von uns ist beauftragt zu beten. Und auch unter uns, und da werden wir wahrscheinlich noch mehr drüber hören, gerade bei den Vertiefungsabenden, auch unter uns teilt Gott die Gabe der Heilung aus. Manche empfangen das ganz besonders, damit sie der Gemeinde dienen können. Und wir wollen erleben, wie in unserer Kirche Menschen Heilung erfahren durch die Kraft Gottes. Danach sehen wir uns. Darum ein paar konkrete Schritte für jeden von uns. Als allererstes, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Wenn du das noch nie wirklich bewusst ausgesprochen hast, dass du erfüllt sein möchtest vom Heiligen Geist, dann ist heute der Tag. Und hier würde ich ganz klar sagen, das ist etwas, das will Gott jedem von uns schenken. Da ist niemand außen vor. Jeden von uns will er mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Mit dem Geist seiner Liebe, mit dem Geist seiner Kraft. Der nächste Schritt. Erbitte dir Mut und Glauben. Erbitte dir die Gabe der Heilung. Wisst ihr, gefühlt umso älter ich werde, und ich bin ja noch recht jung, merke ich, ich habe viel weniger Glauben, als ich dachte, dass ich hätte. Es wird gefühlt jedes Jahr immer schlimmer, diese Erkenntnis. Und ich merke, ich bin viel abhängiger, als ich dachte, dass ich bin. Und das demütigt mich sehr. Und es tut auch weh, sich das einzugestehen. Aber gleichzeitig merke ich, es treibt mich in die Arme Gottes. Und es lässt mich vor ihm aussprechen, Herr, ich brauche dich. Ich traue mich das gar nicht. Ich traue mich das nicht mal zu beten, weil was, wenn nichts passiert? Herr, ich brauche Mut, ich brauche Vertrauen, bitte hilf mir. Und dann, wenn wir eine konkrete Situation haben, wo Krankheit da ist, wo Schmerz da ist, wo wir Heilung brauchen, dann lade ich dich ein, bevor du betest, halte kurz inne und höre hin und frage, Herr, was möchtest du tun? Wie möchtest du dich hier zeigen? Was möchtest du heilen? Was möchtest du ansprechen? Und dann natürlich als nächstes, bete für Heilung. Bete für Heilung. Konkret und erwartungsvoll. Und wenn die Person geheilt wird, dann preise den Herrn. Halleluja. Und wenn die Person nicht geheilt wird, darfst du gerne nochmal beten, das hat auch Jesus schon getan. Gab auch eine Situation, wo Jesu Heilung nicht sofort passiert ist, sondern wo man nochmal ran musste. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir verstehen, In Gemeinde tragen wir einander auch in unserer Schwäche. Wir müssen, glaube ich, auch lernen, Menschen zu tragen, wenn sie nicht geheilt werden. Wir beten weiter und wir vertrauen Gott. Wir wollen natürlich nach diesem Gottesdienst für Heilung beten. Und ich lade dich ein, wenn gleich hier das Programm vorbei ist, dann werden wir den Saal räumen, es werden Beter hier vorne bereitstehen, die sehr gerne für dich beten. Und als ich heute Morgen im Gebet war, da hat Gott mir aufs Herz gelegt, er möchte dich einladen, er hat mir gezeigt, eine Frau oder mehrere Frauen, die eine Durchblutungsstörung in einem ihrer Beine oder in beiden haben, und zwar knieabwärts. Ich glaube, dass Gott dich heute heilen möchte. Und er hat mir auch gezeigt, einen oder mehrere Männer, die ein Problem mit den Ohren haben, auf einer Seite. Auch dich möchte Gott heute heilen. Mir hat das heute Morgen so bewiesen, Gott sieht Menschen. Gott sieht den Einzelnen. Und hier sitzen noch viel, viel mehr Menschen mit viel, viel mehr Problemen. Und ich kann dir nicht sagen, warum Gott mir nur diese zwei Dinge jetzt genannt hat. Ihr alle seid eingeladen, für euch beten zu lassen. Lasst uns für Glauben beten und lasst uns für Heilung beten. Wenn ihr möchtet, dann steht doch gerne mit mir zum Abschluss auf und dann halten wir uns Gott hin, bitten ihn, dass er unter uns wirkt. Wenn du möchtest, dann streck deine Hände aus vor dir als Zeichen, dass du gerne von Gott empfangen möchtest, Mut und Vertrauen, Glauben oder Heilung. wunderbarer Gott, Gott der Heilung, Jahwe Rapha. Wir preisen dich für deine Gegenwart, Herr. Und wir preisen dich für deine Vollmacht. Herr, danke, dass wir im Vertrauen auf dich frei sein dürfen von jedem Druck und von aller Scham, denn du bist es, der wirkt. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns Glauben und Vertrauen schenkst. Herr, gerade denen, die krank sind, die schon lange krank sind, gerade bei denen, wo die Diagnose schlimm ist, Herr, vielleicht lebensbedrohlich. Herr, wir rufen zu dir, komm du mit deiner Heilung. Komm du mit deiner Heilung, Herr. Wir brauchen dich. Herr, und wir bitten dich darum, dass du jetzt hier bist. Und dass du gleich, wenn wir nach diesem Gottesdienst einander die Hände auflegen, dass du wirkst. Herr, denn wir wollen ähnliche Geschichten erzählen zu deiner Ehre, wie die, die hier in Apostelgeschichte 3 steht. Komm, Herr, und suche uns heim. Auf dass du verherrlicht wirst. Amen. Amen.